Let's Talk. Heute zu Gast der Comedian Heino Trosheim, der mit der Open-Mic-Plattform eine Spielwiese für Newcomer und Profis gleichermaßen geschaffen hat. Ich habe ihn gefragt, Open-Mic? Was ist das genau?
Ein Open-Mic ist, ich sag mal, in der Struktur von Stand-Up-Comedy. So, wenn eine Stadt sagt, oder wie London oder so sagt, wir haben Stand-Up-Comedians, gute oder so, dann brauchst du verschiedene Shows. Und eine Show, ein Element ist dieses Open Mic. Das ist quasi wie, ich sag mal, wie ein Trainingsgelände beim Fußball, ne? Die trainieren in der Woche und am Wochenende Spiel. Und die müssen ja trainieren, um Sachen auszuprobieren, die dann da vielleicht nicht klappen, aber die üben so lange, bis sie klappen und dann im Spiel funktioniert es halt. Und so ist das quasi mit dem Open Mic auch. Wir gehen dahin und üben, also neue Texte zum Beispiel, neue Nummern üben wir dort und gucken, wie sie funktionieren. Und wenn sie irgendwann gut genug sind, dann kommen sie in die regulären Shows, wo man dann auch Geld bekommt.
Okay, das ist also ohne Publikum, diese Open Mics, oder das ist offen für Publikum? Gibt es auch Eintrittskarten, oder wie muss man sich das vorstellen? Oder seid ihr da quasi unter euch, oder wie genau läuft das ab?
Nee, also unter uns nicht. Das ist ja genau die Krux. Also ja. mit Gags oder so, es ist einfach, du brauchst ein Publikum. Deswegen gibt es auch das Open Mic. Wenn ich mich mit einem Kollegen treffe und der erzählt immer so, sagt, das ist lustig, dann kann das sein. Aber letzten Endes weißt du es erst, wenn ein normaler Zuschauer vor sitzt. Also nee, das ist unser Feedback, ne? Das ist quasi unsere permanente Benotung, ne? Der lacht, da lachen sie nicht, aha.
Ja.
Da sind als Zuschauer, es gibt Eintritt, der ist aber sehr niedrig, weil du bekommst ja jetzt keine wirklich durcharrangierte, hochqualifizierte Show, sondern das sind Leute, die machen neue Sachen, das heißt, die können auch nicht funktionieren teilweise, ja. Und jeder tritt nur 6 Minuten auf. Das hat den Vorteil, dass die Zuschauer, wenn halt jemand gerade auf der Bühne wirklich abkackt, wissen ja, es sind immer nur 6 Minuten. Und also kurz, und es gibt keine Gage, aber die Leute können halt ausprobieren. Und es gibt 2 Sorten von Komikern, die auftreten. Einmal die Newcomer. Deswegen ist ein Open Mic auch wichtig, wenn man sagt, was wir jetzt auch vorhaben, wir wollen eine Szene generieren, also wir wollen einfach 20 gute Stand-Upper, neue Stand-Upper haben in den nächsten 1-2 Jahren.
Ja.
Dann brauchst du ein Open Mic, weil dort können die ihre ersten Schritte gehen. Die müssen auch noch üben zu performen, also wie trete ich überhaupt auf, ne?
Ja.
Das sind die Newcomer und wir alten Hasen, wir brauchen das, um neues Material zu machen, damit man einen Output hat.
Ist aber vielleicht auch für manchen so eine gewisse Hemmschwelle. Also ich meine, gerade jetzt die bekannteren Comedians, die dann eben vor so einem Publikum auftreten mit Programmen, die halt noch nicht fertig sind, haben die keine Angst, dass das, dass sie dann Image-Probleme kriegen,
ja,
oder so, wenn da ein Gag jetzt mal nicht so zündet, wie es aus dem Fernsehen bekannt ist?
Ja, genau das ist der Punkt und genau das ist das Problem, allerdings in Deutschland. In Deutschland haben wir eine sehr starke Hierarchie, wo welcher Komiker steht. Also ne, es gibt halt Größenordnung, der spielt vor im Schnitt 600 Zuschauern, dann gibt es die Topstars, die vor 20.000 spielen. Also, und wir haben das, eine sehr klare Hierarchie, und die tauchen auch, die Stars treten da gar nicht mehr auf.
Ja.
Weil die nämlich genau das nämlich passiert, weil ehrlich gesagt, die sind nicht so 100-mal besser. Also eine Senior-Mal-Zahl ist nicht 100-mal besser als die Leute, die auf meinem Level spielen. Das ist eher auch nur dieser Hype, weißt du?
Mhm.
Wenn man zusammen in der Show auftritt, ich bin ja mit Mittermeier aufgetreten in einem Kleinkunstpreis und so, der kriegt nicht mehr Lacher als ich, weißt du? Und genau das ist der Punkt, die kommen nicht. Und das ist schade, weil in Amerika ist das nämlich total gang und gäbe. Also die Topstars, Chris Rock, und das ist jetzt ein Weltstar, ne? Also das ist wirklich einer, den die ganze Welt sieht. Chris Rock, der geht in den Club und probiert Sachen aus und der kackt ab. Das muss man sich vorstellen. Das ist, als wenn irgendwie, was ich, Schuhmacher mit einem neuen Auto irgendwo hier auf der Straße übt und oder nicht beim Einparken Probleme hat oder so. Und alle sehen das.
Ja, stimmt, da habe ich neulich gelesen, wenn der ein neues Programm entwickelt, dann geht der 40, 50 Mal mit halbfertigen Gags oder irgendwelchen Ideen in Clubs vor 30, 40 Leuten, also ähnlich wie du das hier vom Open Mic beschreibst.
Ja,
ne?
Ja.
Und hat ein Notizbuch dabei und guckt genau hin und schreibt sich auf, wie haben die Leute reagiert, und beim nächsten Mal macht das eben ein bisschen besser.
Genau, und die Leute wissen das, also die Zuschauer wissen das auch. Das ist ja in Deutschland, es ist ja noch nicht ganz klar, die Leute denken irgendwie, man geht auf die Bühne und jetzt mal lustig. Also so ein krankes Gefühl. Und die wissen nicht, dass man das entwickeln muss, dass eine Nummer halt auch braucht. In Amerika wissen die, ja, Stand-Up-Material, ja, die müssen jetzt erstmal üben und irgendwann ist es gut, die wissen das.
Mhm.
Und deswegen, die sind aber auch lockerer, also auch so ein Jay Leno. Ich weiß nicht, irgendjemand hat Jay Leno mal gefragt, und Jay Leno ist, kennst du ja, ne? Ist
ja,
und der hat ihn gefragt, Jay, wenn du die Wahl hättest hier, du könntest weiter deine Show haben und deine Millionen haben und deine Villa und so weiter, du dürftest aber kein Stand-Up mehr machen, also du dürftest nicht mehr in den Clubs spielen, ne? willst du dein Geld behalten oder willst du sagen, nee, dann lieber in den Clubs, ich gebe das Geld ab. Und der hat sofort gesagt, nee, ich gebe das Geld ab. Ne? Die lieben das. Die gehen, die spielen auch noch von 90 Leuten in so einem kleinen Club. Der kommt vorbei, Louis C.K., der kommt auf einmal vorbei. Hey, Louis ist da, kann ich, und der will dann irgendwie 10 Minuten machen oder so. Ne? Das ist da viel, viel, viel lockerer. Und ich glaube aber auch, das ist auch diese typische deutsche Mentalität, dass wir wollen nicht versagen. Ne? Also jedes Jahr, wenn du irgendwas in den Sand setzt, eine Firma oder so, ne, dann heißt es ja, oh, der hat es nicht geschafft. In Amerika ist es, ja komm, auch stehen weiter. Und dann machen sie es 5-mal und ja, und beim 6. Mal klappt es dann. Und das ist aber in Deutschland, wir haben so einen Hang, es muss dann auch perfekt sein, weißt du? Auch wenn wir irgendwas machen, eine Rede halten oder irgendwas oder so. Es muss ja immer gleich für perfekt sein, als dass man sagt, oh, weißt du was? Das hat mir jemand erzählt, ein Redenschreiber, der das in Italien oder in Spanien, beim Essen, da steht einfach mal einer auf und dann erzählt er ein bisschen so. Ne? Und du kennst ja die deutschen Reden, ne? Wo man immer, wenn einer aufsteht, dann denkst du mal, ah, ne? Oder man verkrampft ja schon innerlich.
Genau, bis überhaupt mal jemand ausschaut. Die meisten würden sich hier gar nicht trauen. Ja, vielleicht weil diese Erwartungshaltung so ist, oh, ich darf jetzt aber keine Fehler machen. Ne? Genau. Ich muss, wenn ich jetzt eine Rede halte, dann muss die aber auch super sein und dann muss die auch mit so locker sein wie ein Gottschalk, der im Fernsehen auftritt. Genau. Ne? Und das ist halt einfach nicht so. Ne? Sondern wer das halt auch nicht probiert, der kann es halt auch nicht. Der kann auch nicht beim 2. Mal eine bessere Rede halten.
Das ist genau, das ist Kinder, die fallen halt hin und stehen auf und fallen hin und stehen auf. Und die Eltern, die nicht dafür sorgen, dass sie hinfallen, ne?
Ja.
Die machen halt den Riesenfehler, weil die Kinder dann nicht lernen, sich abzufangen. Und irgendwann, wenn sie richtig runterknallen, können sie sich halt nicht abfangen. Ne? Und die anderen, die halt permanent auf die Fresse geflogen sind, irgendwann können die sich halt abrollen.
Ja, Seth Godin, das ist dieser amerikanische Business-Autor, hat etliche Bücher zum Marketing und so geschrieben. Der hat neulich einen Blogartikel geschrieben, wo er sagte, du musst deinen schlechtesten Auftritt hinter dich bringen. Und ja, sein schlechtester Auftritt war eben sein erster. Ne? Und so ist das bei mir ehrlich gesagt auch. Mein erster Workshop, den ich zum Thema Präsentieren gegeben habe, war mein schlechtester. Und vielleicht war auch deine erste Show, die du gegeben hast, auch deine schlechteste. Aber wenn du sie nicht machst,
es kam noch schlechtere in der Zeit.
Ja, aber wenn du diesen ersten Schritt nicht machst und dann die zweite und dritte, die auch noch nicht perfekt ist, auch nicht weitergehst, dann können halt nicht die Top-Shows kommen. Also wer sagte das? Harry Belafonte doch irgendwann. Ich habe 15 Jahre gebraucht, um über Nacht berühmt zu werden, weil er eben immer wieder weitergemacht hat, probiert hat und gefeilt hat, bis es irgendwann eben Klick gemacht hat und so gut war, dass jemand gesagt hat, Mensch, das ist was. Ne?
Genau, du probierst halt aus, du guckst, ach guck mal, das funktioniert nicht. Und dann, das ist einfach Erfahrung, das ist wie ein Schreiner oder ein Handwerker, der einfach, weißt du, jahrelang seine Tische macht und irgendwann sieht er, ach guck mal, so muss ich schleifen oder den Lack oder so. Und das weißt du halt. Und so kriegst du dann auch eine Bühnenerfahrung und dann haut dich das auch auf der Bühne irgendwann nicht mehr um, weil du alles kennst oder du kennst das. Und ja, aber das ist in Deutschland, aber wir arbeiten dran. Also ich bin in Hamburg, ich rufe alle, also die Bekannten mit den, ne, die dann auch nicht kommen oder ich sage, komm vorbei oder ich habe jetzt einen Bekannten, der sagt aber auch, er hat aber auch das Problem, dass er hat halt dieses Image, sehr gut zu sein. Mhm. Was ist denn, wenn die Leute jetzt hinkommen und sehen, der ist ja gar nicht gut? Und ich sage, ja, das ist tatsächlich auch ein Problem. Also man muss das Publikum dazu erziehen, dass sie sehen, guck mal, der ist gut, das ist ja außer Frage, nur jetzt im Moment probiert er aus, das ist halt nicht so gut und das kann sein. Aber letzten Endes, wenn du ihn nachher in der Top-Show siehst, ist er top. Aber das muss das Publikum erstmal begreifen und die Leute, die bekannten Leute müssen das auch mal sehen, dass das gar nicht so schlimm ist.
Ja. Ja, eigentlich, also fürs Publikum ist es ja ein toller Service. Also ich meine, die kriegen für wenig Geld in Anführungszeichen Top-Leute und können einfach auch an deren Entstehungsprozess teilhaben. Und statt dann zu sagen, oh, das ist jetzt aber kein toller Gag, da habe ich jetzt mir aber mehr versprochen, wäre es ja eigentlich sogar ein Grund, stolz zu sein, dass man am Ende sagen kann, guck mal, da habe ich vielleicht ein bisschen zu beigetragen, dass der jetzt so ein cooles Programm hat, oder?
Ja, also erstmal genau, das ist richtig, was du sagst. Wo das deutsche Publikum auch sehr stark hängt, ist die Bewertungshaltung. Ne? Die sitzen halt da und überlegen bei jedem Gag, also vor allem wenn du ein Kabarettpublikum hast, so, diese 60-Jährigen oder 40-Jährigen im Kulturverein, die sitzen halt da und sagen, ah, der war gut, ja, der war mir ein bisschen zu politisch, ah ja, der war ganz gut. Du kriegst so, anstatt dass sie sich mal hinsetzen, sagen so, hör doch mal einfach zu. Und wenn du lachen willst, lachen, wenn nicht, dann nicht. Ne?
Ja.
Aber genau, und aus dieser Bewertungshaltung bringst du sie raus. Das heißt, es ist ein totaler Gegenteil zu den ganzen Wettbewerben. Wir haben ganz viele Wettbewerbe, Comedy-Wettbewerbe, Comedy-Slash und so. Mhm. Und das ist furchtbar, weil die Leute halt gegeneinander antreten. Weißt du? Wir sind früher, als ich angefangen habe mit Comedy, wir sind zusammen in der Show aufgetreten und du hast schon geguckt, kriege ich mehr Applaus oder kriegt der mehr Applaus, ne? Aber letzten Endes hast du dich gefreut, ach guck mal, der ist da, was machst du denn heute und so weiter. Und jetzt die neue Generation, was ich höre, die 20-Jährigen, totale Konkurrenz, die gönnen sich nicht die Butterbrot, ach, der hat mehr Applaus und die sagen auch so. Ja, und da, und dann hast du das Publikum natürlich noch die bewerten können. Und das ist ja diese ganzen Castingshows, irgendwie, das Publikum darf jetzt überall seinen Senf abgeben und bewerten, ne? Was wir Deutschen auch gerne machen. Und das Open Mic ist halt eine ganz andere Atmosphäre. Wir sagen, es gibt hier nichts zu bewerten, weil ich schaffe eher so eine Atmosphäre, wo wir sagen, so, hier kann alles passieren und es darf auch alles passieren. So.
Ja.
Hier wird nicht geboot oder so, das sowieso nicht, sondern sag mal, der Gag wird wohlwollend unterstützt und wenn ein Gag scheiße ist, keine Sorge, der wird auch nicht wiederkommen. Ne?
Ja. Und wie ist das dann anschließend? Also sitzt ihr dann auch zusammen und sprecht darüber und hey, wie fandst du das? Oder hey, probier doch mal hier noch einen Schlenker dahin zu machen oder die Pointe an der anderen Stelle zu setzen? Gibt es da auch so eine Feedback-Kultur oder ist es einfach, dann geht man, also die 6 Minuten Auftritte sind vorbei und dann gehen alle wieder nach Hause?
Nee, Gott sei Dank nicht. Das ist ja auch das, was ich will. Ich will ja auch nicht, dass es ein Treffpunkt wird, weißt du, so wie so Jazzmusiker sich irgendwie treffen und sagen, ja, ich mache einen Song und so weiter, kann ich mal und dann redet man nachher und so soll das auch sein. Die Leute sollen auftreten und danach quatschen man. Und das ist eine, und dann steht man noch am Tresen und trinkt ein bisschen ein paar Bier und ein paar Zuschauer kommen und sagen, hey, fand ich gut. Und dieses Feedback gibt's. Also ich mache es ganz stark, dass ich Leuten sage, wenn sie es wissen wollen, also ne, gerade wenn es gut war, ne, dann sage ich halt gerne, das war gut, hat mir gut gefallen, war super oder weiter so. Und
okay. Du hast vorhin noch was gesagt, was ich auch ganz interessant an diesen Open Mics fand. Das hat auch was mit Feedback zu tun, wo du sagst, wenn du jetzt mit einem Kumpel, der eben auch aus der Comedy-Ecke kommt, deine Gags absprichst, ne, dann kommt dir irgendwie, wirst du letztlich nicht viel schlauer, ne, weil der vielleicht sagt, okay, finde ich lustig, aber vielleicht auch so aus so einer fachmännischen Perspektive.
Genau.
Das ist so ein Effekt, den ich bei meinen Kunden halt auch beobachtet. Es ist ein Phänomen, glaube ich, was dahinter steckt. Den Fluch des Wissens nennt man das, findet man immer wieder in der Literatur. Also das Phänomen, dass man sich eben nicht hereinversetzen kann in jemanden, der nicht all das weiß, was ich weiß. Ne?
Denn,
du weißt ja, warum du das lustig findest. Du hast irgendwas gesehen und denkst, boah, ist das lustig. Und das ist aber aus einer Situation heraus entstanden. Und wenn du jetzt da irgendwas isolierst, dann hast du die Situation, also irgendeine Szene aus dieser Situation isolierst, hast du die komplette Situation ja noch im Kopf. Und wenn du das erzählst, denkst du sofort daran. Und vielleicht hast du das mit einem Kumpel auch erlebt oder der weiß, wie solche Gags funktionieren und kann sich die zugehörige Situation auch vorstellen. Aber ein Publikum sieht das vielleicht ganz anders. Und deswegen habt ihr halt so ein bisschen Fluch des Wissens und das vermeidet ihr, glaube ich, mit dem Open Mic. Genau wie bei Präsentationen, die Ingenieure, wenn die über ihre Entwicklungen sprechen, und dann wissen
die. Ich schlafe schon ein. Wenn du schon sagst, Ingenieure reden, schlafe ich schon ein.
Ja, es gibt auch total spannende okay, Präsentationen. Aber ein Problem, warum das oft so langweilig ist, ne, weil die eben aus ihrem Fluch des Wissens auch nicht ausbrechen. Ne? Also weil die eben genau wissen, welche Formeln sie dahin geführt haben und wozu die das mal später irgendwann benutzen wollen, aber das Publikum genau das nicht weiß. Warum erzählst du mir das jetzt eigentlich? Ne? Warum ist das denn jetzt eigentlich wichtig für mich? Ne?
Ja, genau.
Also insofern finde ich das eine total spannende Idee. Wäre eigentlich, ne, müsste man eigentlich vielleicht auch mal, ne, für ganz andere Berufsgruppen machen, nicht nur für Comedians, sondern ein Open Mic für, ne, Softwareentwickler oder für Chemiker oder für Bankkaufleute oder ich weiß nicht was, ne? Dass die vielleicht auch einfach darum, mal...
Dass du was ausprobierst, dass
ja, genau,
du was ausprobierst und das ist ja das Schöne am Stand-Up, weißt du, wir haben halt total direktes Feedback und zwar, ich kriege alle 15 Sekunden kriege ein Feedback zu dem, was ich getan habe, weißt du?
Ja.
Der Gag ist sehr gut oder nicht. Und dann gibt es auch nichts zu diskutieren, verstehst du? Das ist auch das Schöne. Mir hat es in der Schule auch mal genervt, diese Fächer, wo man, ja, einerseits, andererseits und das kann sein, das kann anders, deswegen habe ich Mathe halt gerne gemacht, weil da gab es ja, nee, ist falsch.
Ja.
Und Stand-Up ist halt auch, wenn sie nicht lachen. Es kann trotzdem sein, dass der Gag gut ist, das Publikum ist noch nicht so weit. Das kann ja alles sein. Nur Fakt ist einfach, sie lachen nicht so. Also, sie lachen nicht. So. Funktioniert nicht. Das ist so.
Ja, der Punkt ist, glaube ich, dass das Publikum hat immer recht. Ne? Also,
in gewisser Weise, ja.
Die machen ja nichts. Also, gut, man kann sich überlegen, ob die Grundhaltung so von wegen, die sind zu bewertend und so. Aber letzten Endes, ne, stelle ich mich in dem Moment, wo ich mich auf die Bühne stelle, akzeptiere ich ja irgendwie diese Spielregeln. Und wenn die nicht lachen, dann war es nicht lustig. Ne? Da gibt es gar nichts zu diskutieren. Da braucht man auch nicht beleidigt zu sein. Ne? Und also, wenn jemand nicht
versteht. Es funktioniert nicht. Also, wir sagen ja, es funktioniert nicht. Ja. Weil es nicht lustig ist. Das ist tatsächlich, wo du sagst, in dem Kontext funktioniert es nicht. So, ja. Also da in dem, genau wie du sagst, ich habe die Spielregeln, ich bin hier, ich habe jetzt kein Mikro, das wusste ich vorher, obwohl ich eigentlich über Mikro habe. Ich weiß, es sind nur 30 Leute hier, aber ich habe gesagt, okay, so, und dann funktioniert es nicht. Aber tatsächlich ist es, dass der Humor in Deutschland, wir sind auch 20 Jahre hinterher, also was du auf der Bühne machen kannst, was die Leute schon verstehen. Also in Amerika oder in England kannst du viel schnellere Andeutungen machen, die wissen sofort, was gemeint ist, die sind sofort dabei. In Deutschland ist immer noch so sehr, das muss ich jetzt mal erklären, nein, das war jetzt ironisch, nein, das ist nicht meine wahre Meinung. Mhm. Also die, das ist auch ein Punkt. Also wir, das Publikum muss sich, muss besser werden hier. Also sie müssen auch schneller werden einfach. Ja.
Ja,
und offener. Wir sind ja auch sehr restringiert hier in Deutschland, ne? Wenn du über Minderheiten redest oder du sagst schwul oder Türke und schon, ne? Am besten Hitler. Wenn du Hitler sagst, dann. Ich habe jetzt einen, es gibt einen, der macht ein Hitler-Video auf Skype, ne?
Ja.
Skype, Quatsch, auf YouTube. Das ist gar nicht besonders lustig, ne? Aber nur weil der Hitler darstellt, Hitler in der heutigen Zeit, hat er 83.000 Klicks so.
Okay.
Und nur wegen Hitler. Und das ist, weil in Deutschland alles so, oh, Hitler. In England, weiß ich nicht, da gibt es wahrscheinlich 10 Podcasts mit Hitler. Also.
Ja, wahrscheinlich. Ja, so da stellt sich so ein Ricky Gervais ja hin und macht sein riesen Bühnenprogramm vor 30.000 Leuten mit einer 5-Sekunden Hitler-Sequenz, wo er Hitler mit Nietzsche philosophieren lässt. Ne? Das wäre halt hier nicht denkbar. Aber vielleicht ist das auch so, so ein bisschen, ja, verlogen ist jetzt ein hartes Wort, ne? Aber wir Deutschen machen uns immer eher gerne lustig über diese falsche Prüderie, die in Amerika, die in der Öffentlichkeit nicht über Sex reden dürfen und dann aber die riesen Pornoindustrie da haben. Mhm. Und hier ist es vielleicht aber auch so, ne, dass man da nicht drüber reden kann, aber trotzdem nicht drüber reden möchte und es auch irgendwie öffentlich verurteilen will und trotzdem aber neugierig ist. Was hat der denn da? Was macht der denn da jetzt? Ne? Und der macht coole Türken- oder Schwulenwitze und wieso ist das denn? Da bin ich jetzt mal neugierig und dann klickt man eben doch und dann hat so jemand halt schnell mal, wie du sagst, 80.000 Klicks zusammen.
Ja, genau. Aber ich finde es halt so, mein Gott, so billig, weißt du, nur Hitler. Und das ist wirklich so, wenn du Hitler sagst, es ist einfach, ja, toll. Es ist billig. Es ist einfach eine ganz einfache Sache. Man kann es machen. Ne? Das ist so funktionieren Medien ja auch, ne? Wenn du irgendwas Provokatives sagst. Und ich finde, wenn man nur was Provokatives sagt, um Klicks zu bekommen, dann steckt halt nichts dahinter. Wenn man provoziert, dann muss man sagen, warum willst du provozieren oder so. Ne?
Ja.
Aber dass die Deutschen, ach, das war doch mit Heino genauso, haben die auch aufgeregt. Irgendwie, dass der, ich meine, mit dem bin ich ja nun, da habe ich ja noch ein persönliches Ding laufen, weil der hat dann immer meinen Namen und wurden so meine Jugend ruiniert.
Ja.
Und dass der dann jetzt so hingestellt wird, er macht jetzt dieses Rockalbum und so weiter, das war alles nur Marketing. Wenn er jetzt wirklich so gewesen wäre, dass Heinem X sagt, ey, ich finde diese Songs geil, ich will die machen, hätte ich es gut gefunden. Aber es war nur so ein Marketing-Hype und das geht mir irgendwie auf den Sack. Und dieses Open Mic, das finde ich halt auch gut an dem Open Mic, da ist so wenig Marketing, weil es ist einfach so echt. Das ist ja auch, wir haben keine riesen Bühne, sondern es ist so, wie Stand-Up sein soll, das ist ein Gespräch, weißt du, wir gehen auf die Bühne, ist irgendwie 30 Zentimeter hoch. Und der erste Zuschauer, der sitzt 10 Zentimeter vor der Bühne. Also da kannst du gar nicht groß ausholen. Das ist so intim, ne? Aber so einfach locker. Finde ich halt viel besser, gefällt mir viel besser.
Ja, da sagst du was mir auch schon oft aufgefallen ist. Dass sich das anfühlt wie ein Gespräch. Ne?
Ja.
Ich finde immer, dass mir diese Comedians einerseits, aber auch Redner auch am meisten Spaß machen, bei denen man genau das Gefühl hat. Die stellen sich dahin und die können auch eine Stunde lang erzählen, okay, alleine erzählen, aber dennoch hast du das Gefühl, die reden mit dir, die unterhalten sich mit dir. Das ist, als ob du gerade zur Tür reinkommst und du bist mitten in so ein Gespräch reingekommen. Die erzählen einfach, wie dein Kumpel erzählt, ey, hör mal, weißt du, was mir gestern passiert ist? Ne? Und genauso fühlt sich das an. Und das ist vielleicht auch ein Schritt, den man im Kopf auch als jemand, der da oben steht, auch mal für sich selbst verstanden haben muss. Ne? Dass sich das Publikum dann besonders wohl fühlt, auch bei ganz seriösen Präsentationen, die nichts mit Comedy zu tun haben, dann am wohlsten fühlt, wenn man den Eindruck hat, der Mensch, der da zu mir spricht, der ist bei mir, der will sich mit mir unterhalten, der sucht irgendwie auch einen Draht zu mir und der will, dass ich mich wohlfühle.
Ja. Absolut, also ist meine Erfahrung, das wird total geschätzt. Also wenn du das Gefühl hast, und es gibt ja, es kommt ja nicht von ungefähr, dass du das Gefühl bekommst, ne? Das ist ja ganz klares Handwerk. Warum, was der macht auf der Bühne, dass du denkst, er redet ja wirklich mit dir. Ne? Also ja. Zum Beispiel passt er sich mit der Geschwindigkeit an. Das ist ja genau, du redest ja auch mit unterschiedlichen Leuten anders. Wenn jemand schneller ist, oder mir geht es zumindest so, dann rede ich schneller. Wenn ich weiß, der ist offener, dann kann ich immer ein bisschen ironischere Witze machen. Oder wie ironisch kann ich sein? Oh, er versteht es nicht so. Man passt sich halt so ein bisschen an. Und man redet mit einem Kind auch anders. Und ich glaube, ein guter Redner, der passt sich halt mit dem Timing auch an. Der sagt einen Satz und wartet. Und das ist ja das Timing. Er wartet einfach, wann er weitermacht. Und dieses Gefühl, wenn man den nächsten Satz macht oder so, das ist halt, dass man das Gefühl dafür bekommt, wie sind Sie dabei? Können Sie mir folgen oder können Sie mir nicht folgen? Oder muss ich lauter sprechen? Oder aber vor allem diese Pausen lassen, wo die Leute dann nachdenken. Und dann redet man weiter.
Ja. Und da gehört, glaube ich, dann einfach auch Erfahrung dazu, ne, dass man dass man das auch kann, weil man nicht mehr nervös da oben ist. Aber man muss es auch, glaube ich, einfach mal verinnerlicht haben und einfach mal sich klar gemacht haben, ein gutes Gespräch ist dann, wenn die Leute zuhören aufeinander. Ne? Wenn nicht der eine redet und dann sagt der andere, ach ja, da bringst du mich auf was, und dann sagt er was und das hat gar nichts mit denen davor zu tun. Und auf der Bühne ist es aber ganz genauso. Da sagt das Publikum zwar nichts verbal zurück, aber es interagiert eben doch mit demjenigen, der auf der Bühne steht.
Natürlich, es nickt, es lacht, es runzelt die Stirn. Das siehst du ja alles. Also wenn du sie anguckst, das ist ja auch so ein Ding. Ne? Es gibt auch Komiker, die gucken, aber wenn du mit denen reden willst, musst du sie halt angucken. Natürlich, die permanent reagieren sie. Sie lehnen sich zurück, sie langweilen sich oder sie drehen sich um. Oder permanent, das ist ein Gespräch. Und teilweise bei uns Stand-Up ist ja auch so, dass die Leute auch was sagen. Wir reden ja auch mit den Leuten. Ne? Wir fragen ja auch, wie geht's oder wie war die Woche. Oder es ist ja in dem Sinne auch ein Gespräch, das ich allerdings führe, wo ich sage, nee, jetzt rede ich aber.
Ja, und ich glaube, in dem Sinne ist ein guter Redner einfach auch jemand, der gut zuhören kann. Und wer nicht gut zuhören kann, der kann weder gute Witze machen, noch gute Reden halten. Und das gehört da, glaube ich, einfach sehr stark dazu.
Ich glaube, der hat eine gute Wahrnehmung. Also ein guter Redner hat einfach eine Wahrnehmung und auch ein Gefühl, was jetzt richtig ist. Ne? Mhm. Also auch, bin ich jetzt, werde ich jetzt lauter, rüttel ich sie jetzt auf oder so vom Gefühl, was brauchen die jetzt? Ne? Mhm. Glaube ich. Und natürlich gibt es die andere Variante, die einfach ihren Text eins zu eins durchziehen. Die gibt es halt auch und jeden Abend gleich spielen. Das gibt es halt auch. Aber ich.
Ja, und die anderen Extreme, die dann merken, irgendwie klappt es nicht, ne? Oder das ist jetzt nicht lustig genug. Oder und statt dann sich zu fragen, wie schaffe ich es denn, dass ich mehr auf mein Publikum eingehe, dann irgendwelche Maschen oder so entwickeln. Ne? Also viele, gerade Comedians, die haben ja ihr Steckenpferd. Der eine lispelt, der andere macht irgendwelche, betont die Vokale immer, der andere spricht besonders langsam, der andere zieht sich einen goldenen Hut mit einer Pappnase auf oder sowas. Und das ist ja letztlich aber nur Effekthascherei oder vielleicht nicht Hascherei, es sind auf jeden Fall nur Effekte. Das sind
Effekte, ja, die sich sehr schnell auch aufbrauchen.
Ja, also, ja, genau.
Irgendwann ist ja gut, jetzt lispelst du halt, mein Gott, irgendwann, aber vielleicht ist es auch ein Alter. Ich meine, wir sind jetzt, ich bin 43 oder so, ich finde, das ist auch ein Alter, wo man sagt, ich will jetzt Inhalt, oder? Geht's nicht so, und wo, egal was es ist, ob es ein Essen ist, soll ein gutes Essen sein, wenn du Musik hörst, soll gute Musik sein, also ich merke das bei mir. Und ich will Inhalt. Ich sage so, was will man jetzt? Warum steht er auf der Bühne? Und wenn es nur Gags sind, ja, also mich interessiert es nicht mehr, weißt du? Mhm. So, und genauso so ein Effekt oder so, ja, denke ich auch, ja, ganz nett, aber das ist jetzt, was hast du zu sagen? Also was, ne?
Also, ja, aber das finde ich ein total spannendes Thema, ne? Also, weil wenn man den guten Comedians anhört, auch wenn man deine CD anhört, ne, Das sind ja Geschichten aus dem Leben. Ne? Das ist ja, da fragen sich ja viele, ja, meine Güte, warum hat der eigentlich so viel zu erzählen? Mein Leben ist ja irgendwie so ganz normal, aber und insofern auch gar nicht tauglich, um auf eine Bühne getragen zu werden. Aber wenn man genau hinhört, ne, ist das, was ihr erzählt, auch die Geschichten, die gute Redner halten, sind auch einfach nur Geschichten aus dem Leben. Ne?
Ja, total.
Ganz normale Geschichten. Was braucht man denn, dass man es schafft, diesen Schritt zu machen? Also jeder kennt das ja aus dem Bekanntenkreis. Da gibt's in jedem Bekanntenkreis gibt's einen, der hat immer was zu erzählen. Der hat ein anscheinend so aufregendes Leben, dem passieren jeden Tag die tollsten Dinge. Mhm. Und die meisten in der Gruppe, die kriegen den Mund gar nicht auf, weil sie denken, ach, eigentlich, was war denn heute? Also, aber wenn sie genau drüber nachdenken, passiert denen genauso viel, nur sie erzählen es einfach nicht so. Gehen die mit weniger offenen Augen durchs Leben oder woran liegt das, dass das so scheinbar langweiliger ist, obwohl es das gar nicht ist?
Also, ich weiß nicht, ich denke, natürlich gibt es langweilige Leben, aber ich erzähle ja nicht nur über mein Leben, sondern so, was ich sehe. Ne? Das heißt gar nicht mein Leben, sondern was ich bei anderen sehe. was mir auffällt oder ja. so. Ne? Und wenn man da die Augen aufmacht, das hat doch auch, ich glaube, Freud hat da gesagt, unser Unterbewusstsein strömt 24 Stunden lang durch unsere Poren oder so. Ne?
Mhm.
Diese Kleinigkeiten, wo Leute sich irgendwie verraten oder man selbst auch. Mir ist zum Beispiel, was habe ich noch nicht gesehen, ein Polizisten, der war auf Streife mit einer Kollegin und dann fährt ein anderer Polizeiwagen mit Sirene vorbei und dieser Polizist hält sich die Ohren zu. Sowas, weißt du, wo, und denke, das merkst du hast gelacht, weil das halt ein komisches Bild ist, ne?
Ja.
Und ja, und wenn man jetzt könnte man drüber nachdenken, was ist denn daran komisch, ne? Und dann sieht man, ja, mein Gott, ist doch sein Wagen, der soll uns doch beschützen. Also irgendwie, man fängt halt dran, drüber nachzudenken. Und das ist jetzt nicht mein Leben, sondern ich denke, man macht einfach nur die Augen auf und dann sieht man einfach, es passiert ja permanent. Also man muss kein tolles Leben haben, im Gegenteil. Es geht gar nicht darum, dass man tolle Dinge erlebt, sondern die Kunst auf der Bühne ist ja, finde ich, oder was ich interessant finde, wenn man die kleinen Dinge schön ausmalt, also alles rausholt, sag ich mal, wie so ein Hähnchen kochst, weißt du, dass wirklich so das letzte Vitamine irgendwie in die Brühe gegangen ist, ne? Das finde ich halt toll, wenn man so, und dann noch Nuance und ach stimmt, das hatte ich noch nie gesehen und auch, oder Dinge, wo man denkt, ach, dem geht das auch so, das hätte ich nicht, ich hatte einmal Thomas Hermanns, einmal hat er erzählt, dass er im Auto sitzt und wenn er alleine im Auto sitzt, immer das Gefühl hat, hinten auf der Rückbank sitzt einer. Und für mich war es einfach, dachte ich, das war das erste Mal, dass ich gehört habe, dass ein anderer das auch hat. Und das fand ich halt auch sehr lustig. Dass, man denkt immer, und das ist ja auch der Effekt auf der Comedy-Bühne, auch gerade wenn ich viel über meine Frau erzähle und so, wenn die Leute lachen, dann weiß ich auch, ach verdammt nochmal, das ist ja nicht so speziell bei uns.
Ja.
Das ist, es ist nur in gewisser Weise normal. Also wir sind normal mit den Macken. Und das ist ja das Schöne, dass man sich wiederfindet und sagt, ach guck mal, der hat's auch. Ach so, dann bin ich gar nicht bekloppt irgendwie, ne? Oder wir sind alle bekloppt.
Ja.
Kann auch sein. Ja.
Und hast du dann ständig ein Notizbuch dabei, was du dann ja bei den Polizisten einfach auch zückst und das schnell aufschreibst? Oder diese
Anekdote mit. In welcher Zeit leben wir dann, Michael? Notizbuch? Ist das so mit Stift, wo man dann irgendwie mit der Hand irgendwie, ne? Nein, ich habe ein iPhone.
Naja, also gut, ob das jetzt elektronisch oder digital ist. Aber zückst du das dann in dem Moment und schreibst das schnell auf oder sprichst es drauf oder wie machst
beides.
Du das?
Also in der Regel, es hat beides Vor- und Nachteile, ne? Die Notiz. Weil oftmals, also wenn ich irgendwas sehe oder so, dann notiere ich das gerne per Handschrift, weil dann hat man es visuell. Also wenn ich diese ganzen Notizen dann, das konzentriert sich ja automatisch, deswegen kein Notizbuch. Ich hatte Notizbücher, aber dann verlierst du mal eins oder dann, jetzt musst du es übertragen, handschriftlich und so synchronisiert sich das. Es geht nicht weg. Dann hast du es vor Augen. Aber manchmal, und das ist auch das, was ein Gag ausmacht und was auch in Deutschland noch nicht so wirklich klar ist, es ist, wie man es erzählt. Du kennst es auch manchmal, wenn du gerade was frisch erlebt hast und du erzählst es jemandem, ist total lustig. Und dann erzählst du es zwei Wochen später jemandem und es ist nicht lustig. Warum? Du hast es eigentlich genau gleich erzählt? Ja, nicht ganz genau. Das heißt, manchmal ist es eine Betonung. Und dann ist es, wenn sowas ist, dann spreche ich es auf. So. Oder wenn ich gerade keine Hand frei habe oder wenn ich auf dem Fahrrad bin oder so, dann, also ich habe beides.
Mhm.
Ja. Aber permanent, und das muss man auch tun. Aber das haben alle gemacht. Ich glaube, Heinz Erhardt, das sagte, ich glaube, seine Frau oder irgendjemand hat auch gesagt, dass er immer auch ein Notizbuch damals, ja, kein Handy, der hatte noch ein Notizbuch, ne? Wieso hat denn der kein Handy, Idiot? Der ist dann beiseite gefahren und hat es notiert, weil es ist weg. Man geht ja, kennst du das auch, wenn du gehst in den Raum, wolltest was machen, hast vergessen, was du machen wolltest und dann gehst du wieder in den Raum zurück. Und mir geht es so manchmal mit Gags. Ich bin einmal schon mal mit dem Fahrrad irgendwie 10 Minuten gefahren, weil ich wusste, vom Baumarkt war das, Max Bar. Da hatte ich die Idee für einen Gag und dann bin ich da zurückgefahren zu dem Baumarkt. Und dann fiel mir der Gag auch wieder ein, der war aber nicht gut. Aber gut, das wusste ich jetzt nicht.
Ich glaube, das wissen einfach auch viele nicht. Ne? Also wenn man diese fertigen Shows im Fernsehen sieht und dann sieht, wie locker die rübergebracht werden, da denken vielleicht auch viele, da sitzt jemand in seinem stillen Kämmerlein und überlegt eine Stunde, vielleicht auch mal ein Jahr oder sowas und hat am Ende ein Programm voller Brüller.
Ja.
Ne? Aber ich glaube,
genau
so ist es gar nicht. Ja, ne? Sondern die gerade die Guten, die sind deswegen so gut, weil sie eben mit offenen Augen durchs Leben gehen. Und die sind auch deswegen so lustig, weil sie die Situationen sehen, die andere auch erleben, nur eben nicht notiert haben. Ne? Und aber die erkennen das dann wieder. Ne? Die sehen, ach ja, stimmt, das ist jetzt genau so, habe ich es ja gestern erlebt. Und ich glaube, die Guten, die schaffen es einfach, da so hinzugucken und das dann zu isolieren und sich ja genau die Frage zu stellen, was genau ist denn daran jetzt eigentlich lustig? Warum habe ich denn selbst
oder,
jetzt
innegehalten? Es geht nicht nur um lustig, es geht auch, warum fällt mir das gerade auf? Oder es enttarnt ja auch. Also Lachen ist ja auch eine Sache. Du Lachen ist ja ein Impuls. Das finde ich auch das Schöne am Lachen halt. Es ist, wo der Kopf ausgeschaltet wird. Also wenn du einen guten Gag hast, dann ist das halt so schnell, vielleicht lachst du über etwas und denkst, oh, darüber wollte ich jetzt gar nicht lachen. Weil, so, ne? Aber es ist zu spät. Deswegen hast du ja, wenn du Firmenvorstellungen, also wenn so Unternehmen sind, ne? Mhm. Und meinetwegen, du machst einen Witz zum Beispiel über Pornos und nimmst irgendwie einen Fachbegriff aus, weiß ich nicht, irgendwie Gangbang oder Bangbus oder so, und du sitzt da und dein Nachbar lacht, dann weißt du, der guckt Pornos, verstehst du? Es gibt eine Gruppe, jetzt machen Leute, es gibt Zärtlichkeiten mit Freunden, die machen das. Das ist ja das Schöne, jetzt habe ich auch den Faden verloren, passiert mir öfter. Genau, es geht nicht unbedingt nur um lustig, es geht auch, ja, dass dir was auffällt, ja, über dich selbst, instantartig, zum Beispiel, dass halt gewisse Bevölkerungsgruppen mittlerweile ein Image haben, also Araber, weißt du? Ja. Araber hat ein anderes Image als ein Brasilianer. Ja. Und mir ist halt passiert, dass ich bin mit dem Auto gefahren und dann habe ich rechts am Bürgersteig, war ein Araber und der hat hochgeguckt und oben flog ein Flugzeug. Und ich, ja, siehst du, und es ist da. Und das ist halt jetzt, es ist jetzt auch lustig, aber es ist auch interessant, dass es ist so, wo man sich ertappt, denkt, guck mal, es ist da. Du denkst so. Ja. Also man sieht, guck mal, wie teilweise, ja, rassistisch, wie man halt so ist. Und das finde ich halt auch auf die, ja, ist enttarnt. Das heißt, es geht nicht nur darum, was ist lustig, sondern eher so, oh, was, das ist ja interessant, so. Oder was ist denn da? Wieso ist das denn? Was, warum? Und das ist auch die Frage, also gute Comedians, auch Louis C.K. oder so, die überlegen, warum? Was ist denn da los, ey? Und übertreiben das dann, ne?
Ja, also letztlich gehört einfach, glaube ich, auch eine gehörige Portion Neugier dazu, ne? Also.
Das finde ich schon, aber, genau, also, aber, ja, und ich finde das, ja, absolut. Also mich interessieren Menschen ja auch. Deswegen, wenn du sagst, und mich interessieren gar nicht die, klar, besondere Menschen schon, ne, wenn man so jemanden hat, der, weiß ich, irgendwie Minister ist oder so, das würde mich schon interessieren, weil ich nicht weiß, wie das so ist, wenn man so viel Macht hat oder so. Ne? Aber mich interessieren auch ganz, ganz normale Leute, wie die leben und wie die es hinkriegen in der Partnerschaft oder so. Ich frage ja auch immer, wie ist es denn bei euch, wie oft streitet ihr euch denn oder war das auch so oder so, ne?
Ja.
Mich interessiert das, ja.
Ricky Gervais hat neulich in einem Interview gesagt, wo er gefragt wurde, wie er eigentlich, welche Tipps er hätte zum guten Schreiben. Und da sagte er, also das, was er, eine Lektion, die er besonders gelernt hat, ist es, die Menschen vor allen Dingen berührt werden, nicht wenn man anfängt mit dem Außergewöhnlichen, durch das Außergewöhnliche, sondern genau, wenn man das Besondere im Normalen sucht. Ne?
Genau.
Also wenn man vom Normalen beginnt und sich fragt, was ist daran bemerkenswert, liebenswert, genau, ja, merkwürdig, und nicht versucht, mit irgendwelchen Effekten oder bombastischen Situationen zu beginnen, sondern beim Normalen, bei dem, was täglich passiert. Minister sind auch normal und da findet man auch normale Dinge. Ne? Und
ja, genau.
Das ist aber der Punkt. Ne?
Absolut, genau, das ist das. Also finde ich auch, dass man dann was rausholt, was einem selbst noch nicht so aufgefallen ist. Ja. Weil man ja auch dann, man holt die Widersprüche raus, ne? Weil man ja selbst auch so, weißt du, man will fit sein und wenn man will Sport machen, dann kennst du, dann kaufst du dir eine ganze Zeit mit einem Freund von mir, hat sich wieder Jogging-Schuhe gekauft, ne? Aber geht nicht joggen. Mhm. Dieser Widerspruch halt, ne? Man will und tut's nicht. Mhm. Und eigentlich, warum tut man es nicht? So, und, ne? Ja, man handelt halt gegenteilig zu dem, was man eigentlich will. Und dann frage ich mich, warum mache ich das? Warum höre ich nicht auf zu rauchen? Oder was weiß ich, ne? Ich will doch aufhören zu rauchen. Und will ich überhaupt aufhören zu rauchen? Ja, warum denn nicht?
Ja.
Und dann hörst du auf zu rauchen oder bist nur noch in Raucherkneipen unterwegs. So, ist auch.
Ja.
Ach, das denn. Und das finde ich ja auch, dass man sich selbst, ja, entlarvt und das Ganze dann mit dem Lachen. Das ist ja schöner am Lachen, an der Ironie.
Ja.
Sagt jemand auch mal, was ist das Schöne an der Ironie, dass man eine Distanz zu sich selbst bekommt und dadurch wird man selbst leichter, ne? Man weiß ja selbst, wenn man hat sich ein Bein gebrochen, so. Wenn du dir ein Bein gebrochen hast, irgendwie einen Tag später machst du keine Witze. Am selben Tag machst du keine Witze, so, ne? Mhm. Und nach 3 Tagen irgendwann ist ja keine lustige Geschichte, ein Bein zu brechen, das tut dir ja weh. Aber mit der Zeit irgendwann wird's lustig. Also man kann darüber lachen, weil man nämlich Abstand hat. Deswegen können ja auch die Engländer, die machen halt auch Witze über den Krieg, so, weil das irgendwie über den Ersten Weltkrieg, so. Das ist halt, 50, 60 Jahre her, 70, also sogar 100 fast. Ne? Also, das heißt, es passieren schlimme Dinge und In dem Moment, wo man da anfängt, darüber zu lachen, das ist ja auch wie ein Kind. Ein Kind ne, weint, ist hingefallen, so. Und dann weint es erstmal. Und irgendwann kommt der Moment, wo man es wieder zum Lachen bekommt. Und das ist ja genau der Moment, sag ich mal, wo eine Heilung einsetzt. Wo er sagt, es ist nicht mehr so schlimm, ich kann jetzt darüber lachen. Das heißt, es ist ja auch irgendwie eine Heilung. Ja. Und das finde ich schön, dass man halt über diese Besonderheiten, über die man sich nur mal so aufregen würde. Mann, warum gehe ich denn nicht joggen? Ich Idiot. Und dann kommt die Comedian auf der Bühne, macht da Gags drüber und man kann darüber lachen und sagen, ja, Mensch, Heilung. Und vielleicht schafft man es dann doch zu joggen. Aber es gibt einem Leichtigkeit, finde ich.
Ja, das Schöne ist, man kann sich dann da reindenken und sich wiederfinden.
Und lachen. Und sagen,
und lachen. Und das sind, glaube ich, zwei Punkte, die in meiner Branche beim Präsentieren einfach viel zu oft vernachlässigt werden. Die Menschen wollen sehen, was andere Menschen getan haben. Die wollen sich, die wollen Geschichten hören, die wollen da mitfühlen. Das muss auch nicht, man muss sie nicht blenden mit irgendwelchen Hochglanzfotos, wenn man denen erzählen kann, wie andere mit meinen Produkten umgehen, dann sind die viel intensiver dabei. Und dass man das auch unterhaltsam tun kann, dass man da auch in der seriösesten Bilanzpressekonferenz auch mal lachen darf, ne, weil man was rausgefunden hat, was einfach ja ein Schmunzler wert ist, weil es aus dem ja so unerwartet war oder so bemerkenswert war oder so besonders im Normalen war, dann traut man sich das hier trotzdem nicht, aber es wäre so wertvoll, ne, wie man an euch einfach auch sieht. Ne? Das sind die Situationen, wo man dann auch entspannter wird, weil man gerne zuhört und wo man ja vielleicht auch durch das Lachen ein bisschen befreiter wird, ne? und vielen Sachen einfach den Ernst nimmt, der gar nicht immer so notwendig ist, oder?
Genau, den Ernst nimmt oder dem Ernst eine heitere Seite beifügt, dass das nicht ganz so schwer ist. Aber ist aber eine sehr deutsche Sache. Ne? Ich glaube, dass Engländer, habe ich mal gehört, auch so Geschäftsessen oder irgendwas wird immer mit einer kleinen Anekdote oder mit einem Gag oder so verbreitet. Am Deutschen ist immer gleich. Wir haben ja auch die Trennung in U und E, ne? Ist ja so. Also, es ist ja immer gleich, wenn man lacht, dann ist es halt nicht tiefgründig oder nicht ernst. So, das kann nicht sein. Du kannst nicht lachen und dann kannst du nicht ernst sein. Es geht beides nicht.
Ja.
Und ja, ist natürlich Quatsch.
Ja, das gibt's, ja, das ist stimmt wirklich. Das ist immer noch so. Jetzt, die Woche ist ja Paul Kuhn gestorben. Das war ja auch so einer, der sich gewagt hatte damals in den 50ern, als E-Musiker auf einmal U-Musik zu machen, ne? Und ja, von vielen Kollegen einfach, mit Kopfschütteln begegnet. Er hat sich nicht beirren lassen, hat einfach seinen Weg gegangen und war am Ende in beiden Welten angesehen und man sieht ja, welches Werk er hinterlassen hat, ne? Aber das ist tatsächlich immer noch in den Köpfen, ja, das merke ich auch manchmal. Also wenn man in einen Meetingraum geht, dann muss es einfach ernst sein, ne? Wenn man ins Kino geht, darf es unterhaltsam sein und in beiden Situationen ist das jeweils andere komisch, was eigentlich schade ist, denn wir sind ja nur mal Menschen, das Leben ist eins und warum darf man da nicht auch das alle Facetten des Lebens lebenswert und normal und lustig und unterhaltsam machen?
Vor allem ist unterhaltsam und berührend, kann ja beides sein. Du kannst ja einen Film sitzen, der total unterhaltend ist und trotzdem berührt er dich total und bringt dich zum Nachdenken.
Ja.
Das schließt das eigentlich aus, aber wir denken das immer.
Ja.
Ja, auch mit den Deutschen, wie sind wir, wie sind die anderen, wie sehen die uns, wir sind ja, weißt du, dass wir in der South Park-Folge, es gibt eine Folge, wo wir zu den unlustigsten, die Deutschen zu den unlustigsten Nationen der Welt gewählt werden.
Ja? Nee, wusste ich nicht.
Die Folge?
Nee, kenn ich nicht.
Wir sind noch vor den Japanern. Und dann kommt Angela Merkel, damals noch mit Christian Wolff, also in South Park, die Folge. Und das ist eine Konferenz und die kommen mit Waffen. Also ich glaube, Merkel hat auch eine Knarre in der Hand und den ganzen Laden in Geiselhaft und haben einen Witzroboter dabei, den sie gebaut haben. So. Der dann irgendwie, weiß ich, vielleicht so ein Wettbewerb, der einen gewinnen soll, oder?
Ja, das ist aber wirklich treffend, das ist so typisch deutsch, ne? Dann wird das Problem analysiert und dann wird eine Ingenieurslösung gesucht, ne? Und was macht der Ingenieur? Der erzählt keine Witze oder Geschichten, der baut eine Maschine.
Ja, genau, wir bauen eine Maschine.
Ein Maschinenbauer, wir sind ja das Volk der Maschinenbauer, ja? Ja, wirklich genau. Typisch, ja, genau.
Aber
und deswegen ist es so lustig, weil es eben genau wieder aus dem Leben ist. Man erkennt sich darin wieder. Ne? Man schmunzelt darüber, weil man denkt, ja, die haben recht. Ne? Es ist so.
Was nicht ist, kann ja noch werden. Wir können noch ein lockeres, lustiges, leichtes Volk.
Ja,
ich sage nur, manchmal waren wir das schon immer, aber ich glaube, wir waren es schon immer. Also auch schon die unterm Kaiserreich waren die Deutschen ja die, jetzt nicht irgendwie die Lustigen, die Legeren, sondern so, ne, bevor sich die Deutschen kamen, oder? Also ich glaube, naja, brauchen wir jetzt nicht darüber reden, aber darüber denke ich gerade nach. Ne? Ist das schon immer so gewesen? Oder seit wann ist das so? Oder waren wir mal easy going? Ich glaube, wir waren es nie.
Vielleicht nicht. Aber vielleicht trägt ja da euer Open Mic dazu, dass ihr ein bisschen Publikumserziehung auch macht.
Ne? Machen wir.
Und also ich würde mich freuen, wenn da ganz viele Leute hinkommen. Einerseits, um zu gucken, na, was machen die, wie entsteht so ein Programm, wie sind die Comedians, die ich aus dem Fernsehen kenne, eigentlich auf einer kleinen Bühne. Und andererseits aber auch, um sich selbst zu trauen, ne? Um einfach auch mal, da, wenn ich es richtig verstanden habe, kann ja eigentlich jeder da hingehen und sagen, okay, ich probiere einfach mal aus, was passiert, wenn ich einen Gag mache. Ne?
Sag mal, mein Mann, der ist so witzig und weißt du, und jetzt kannst du sagen, ja, dann soll der doch da hingehen.
Ja. So.
Der könnte eigentlich auch, nee, ja, dann schick ihn dahin. Ja, ja, echt, ja. So, dann ist dieses ganze Gelaber nämlich auch, ich hab's nämlich eigentlich auch drauf, höre ich mal. Ja, genau. Man kann hingehen und auch jeder, der denkt, man, ich hätte Bock mal auf der Bühne was zu erzählen, der kann halt auch hingehen. Und es gibt mittlerweile, in Amerika ist das auch gang und gäbe, Workshops. Es gibt Leute, die gibt Workshops, also ich gebe auch Workshops. Also wenn du sagst, Mann, ich will mal auf der Bühne was lustig erzählen, aber ich weiß nicht, wie es geht oder so, dann ja, komm, ich kann ja sagen, irgendwie ungefähr so, wie das Handwerk ist, oder wir können was machen. Und dann kannst du auf die Bühne gehen. Also. Mhm. Also es gibt jetzt keinen Hinderungsgrund, gibt es nicht mehr, wenn du sagst, ich weiß nicht, wie es geht. Ja, ich zeig's dir.
Ja, und das Schöne ist, man kann, ich glaube, ihr schafft da eine Atmosphäre, wo es eben auch nicht, wo es auch nicht wehtut, nicht wehtun soll, okay, und wo man einfach auch Fehler machen darf. Und, ja, und das ist ein enormer Fortschritt. Das gibt es viel zu wenig bei uns, dass man einfach Dinge ausprobiert und im Gegenteil für Fehler vielleicht sogar noch gelobt wird, weil man gesagt, ey Mensch, der traut sich das und du lernst was dabei und das Feedback bekommt, es am Ende besser zu machen. Und ja, als jemand da rausgeht, der was gelernt hat und beim zweiten Mal wiederkommt und anschließend woanders auftritt, sei es nur im Privaten oder auch im Beruflichen und einfach was, einfach etwas für sich mitgenommen hat.
Das ist auch das Schöne am Open Mic, das fällt mir jetzt auch noch ein, dass du siehst eine Entwicklung von den Leuten.
Ja.
Das sieht man ja, also wenn du nach 3 Monaten wiederkommst und du siehst denselben, und weil die auch viel arbeiten, also die bei uns im Open Mic sind oder ich arbeite mit denen, und das ist einfach geil, du siehst den mal viertes Mal und denkst, wow, der ist besser geworden, so, ne? Mhm. Das ist auch super, du siehst die Entwicklung und du siehst, boah, das wird immer besser. Und dann kommen neue, die sind noch, und dann siehst du, wie der anfängt und noch wackelt und dann siehst du aber, ach, besser. Mhm. Nee, auch, das ist halt total interessant.
Herzlichen Dank, Heino Trussheim. Mein Name ist Michael Gerhardz. Bis zum nächsten Mal.